Ja, ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Namen oder mit dem Titel Du wirst, was du sagst und du kriegst auch, was du sagst. Und das gilt im Guten wie auch im Bösen. Und das ist eine Fortsetzung von der Predigt, die ich das letzte Mal gehalten habe. Und ich habe wieder in Anlehnung an dieses Buch von dem Joel Osteen, Ich bin, da habe ich mich ziemlich dran angelehnt. Und ich will einfach noch mal kurz das wiederholen, was ich so das letzte Mal gesagt hatte, dass das, was wir sagen, wirklich Auswirkungen hat und dass es da einige Beispiele in der Bibel gibt. Zum Beispiel das Volk Israel, als die ja in das gelobte Land gehen sollten, ne, und die Kundschaft da zurückkam und 10 sagten, wir schaffen das nicht, die sind übermächtig und wir werden da untergehen und das ist unser Untergang, nee, das können wir nicht. Da hat das Volk gesagt, hat gemurrt und hat gesagt, nein, wir wollen das nicht, wir werden doch alle in der Wüste sterben. Und dann sagt Gott, ich werde euch genau das geben, was ihr gesagt habt. Ihr habt gesagt, ihr würdet in der Wüste sterben, darum werdet ihr in der Wüste sterben. Und so ist es ja auch dann gekommen. Also dass das, was wir sagen, wirklich so ganz konkrete Auswirkungen hat. Und wir können mit unseren Worten Leben bringen, aber auch Tod bringen. Und deswegen hat Gott manchmal in der Bibel es unterbunden, dass die Leute keine negativen Worte sagen. Zum Beispiel, als der Jeremia berufen wurde, als Prophet, da sagt er, oh Herr, ich bin noch zu jung. Ich bin zu jung. Und da sagt Gott, was hat er gesagt? Sage nicht, dass du zu jung bist. Er hat es dann wahrscheinlich auch nicht mehr gesagt, denn er ist wirklich ein großer Prophet geworden. Oder als sie Jericho erobert haben. Erinnert euch bestimmt, ne? Sie mussten 7 Tage drumherum gehen. 7 Tage ohne ein Wort zu sagen. Ohne was zu sagen. Also Gott hat wirklich unterbunden, dass sie da vielleicht anfangen zu zweifeln, zu meckern und was soll das? Die Mauern sind so riesig, wir schaffen das nie. Was laufen wir jetzt noch hier rum? Keine Ahnung. Also das kann sich ja schnell so ausbreiten, dieses Negative. Und da hat Gott halt gesagt, ihr sollt schweigen. 7 Tage schweigen und dann kommt der Widderhorn-Geschall und dann fielen die Mauern ein. Also sie mussten ja auch gar nicht kämpfen, aber hätten sie gesprochen? Und dann gibt es noch einen dritten, erinnert ihr euch an den dritten? Der Zacharias, genau. Dem wurde ja im Tempel dann prophezeit, kam der Engel Gabriel und wurde ihm gesagt, du wirst nächstes Jahr einen Sohn haben. Und er hat gesagt, wie kann das gehen? Und dann sagt ja der Engel, du wirst einen Sohn kriegen, aber weil du zweifelst, wirst du nicht mehr sprechen können, bis der Sohn geboren wurde. Da wollte Gott auch, dass dieser Zweifel, der in seinem Herzen war, keinen Ausdruck findet und nicht irgendwie irgendwas bewirkt, indem er es ausspricht. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, ne? Sprüche 18, Vers 21. Ne, und die Passion Translation drückt das so aus, hatte ich das letzte Mal auch gesagt, deine Worte sind so gewichtig und schwer, dass sie die Kraft haben, Leben zu bringen oder Tod auszulösen. Die gesprächige, schwatzhafte Person wird die Konsequenzen ihres Redens ernten. Und schwatzhaft oder gesprächig klingt also jetzt nicht sehr positiv. Ne? Auch, wie gesagt, das Negative wird man auch ernten, wenn man das so ausspricht. Und zu uns sagt Gott dasselbe. Ich werde euch das geben, was ihr sagt. Die Worte sind wie Samen. Und was wir aussprechen, was du aussprichst, das erwächst du zum Leben. Deswegen pass auf, was du sagst, ob du Niederlage ausdrückst, ich kann das nicht, oh, das ist mir viel zu schwer, ich fühle mich überfordert, oh, oder ob du Leben aussprichst, mit Gott werde ich das schaffen, Gott ist doch auf meiner Seite. Das heißt, sprich nicht in erster Linie über das Problem, was du hast, du sollst nicht die Augen zumachen, aber nicht über das Problem sprechen, sondern über Gottes Zusage in diesen Dingen. Es kommt darauf an, welche Gewichtung wir geben. Geben wir dem Problem das große Gewicht oder geben wir Gott und seiner Kraft, seinen Zusagen, seinem Helfenwollen den Schwerpunkt? Und jetzt gehe ich gerne weiter. In der Bibel gibt es ein Beispiel von einer Frau, die hat was erlebt, die war total fix und fertig, frustriert, wahrscheinlich verwirrt, durcheinander. Die hat das nicht verstanden und war einfach fertig. Ja, Ralf, ihr wisst wahrscheinlich nicht, wen ich meine. Ihr Kind war gestorben, kommt er jetzt drauf? Die Schunemiterin, so heißt sie. Und diese Frau, die hatte zur Vorgeschichte, die hatte dem eine wohlhabende Frau verheiratet und hatte dem Jesaja, was der Jesaja? Elisa war es, der Elisa. Dem Elisa, dem Propheten, hatte sie in ihrer Wohnung ein Zimmer eingerichtet mit Bett, Tisch und Lampe, wird es beschrieben. Und immer wenn er in der Gegend war, konnte er bei ihr einkehren, konnte sich entspannen, ausruhen. Ich denke, sie wird ihm auch Essen gekocht haben, ihn versorgt haben. Und sie hat es ihm wirklich gut gehen lassen bei sich. Und dann hat der Elisa sie mal gefragt, sag mal, ich möchte mich gerne erkenntlich zeigen. Hast du irgendein Bedürfnis? Brauchst du irgendwas? Und sie sagt, nö, mir geht's gut. Wir sind wohlhabend, gut versorgt, nö. Und dann sagt ja der Diener, der Gehasi, du, die haben kein Kind, die haben kein Erbe. Und der Mann ist nur schon hoch betagt, die haben kein Kind. Und dann sagt der Elisa, nächstes Jahr wirst du einen Sohn haben. Und so ist das auch geschehen. Sie hat einen Sohn bekommen und der Sohn wuchs heran. Und als er dann 10 war, auf den Feldern, auf einmal kriegte er Kopfschmerzen, ihm wurde schlecht, übel. Sie brachten ihn nach Hause, legten der Schunemiterin ihren Sohn also in den Arm und da starb er dann. Und will ich was vorlesen? Und ja, was macht sie? Sie sattelt oder sie sagt zu ihrem Diener, sattel mir hier ein Reittier, ich muss ganz schnell zu dem Elisa. Ein schnelles Tier, ich muss da ganz schnell hin. Den Jungen legt sie in Elisas Bett und sie reitet los. Und dann sieht der Elisa von Weitem schon, wie sie angeritten kommt und schickt seinen Diener, den Gehasi, los und sagt, frag doch mal, was ist denn da los? Sie hat sich nicht angemeldet, da ist irgendein Problem, geh doch mal hin und frag. Und das will ich jetzt mal vorlesen, wie er das hier so ausdrückt. Also Gehasi eilte der Frau entgegen, stellte sich ihr in den Weg und sagte, Elisa macht sich Sorgen. Warum kommst du so in Eile und völlig unerwartet? Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Im Glauben erwiderte sie einfach nur, alles ist gut und ritt entschlossen weiter. Denk an all die negativen Gedanken, gegen die diese Frau ankämpfte und dann achte auf das, was sie tatsächlich sagte. Oft, wenn wir in Schwierigkeiten sind und jemand uns fragt, wie es uns geht, tun wir genau das Gegenteil und reden über alles, was uns schwerfällt. Es ist einfach, über das Problem zu reden, darüber, wie schlimm es ist, dass es nie funktionieren wird. Aber wenn das Leben hart ist, wenn dir nach Murren ist, wenn du einen guten Grund hast, sauer zu sein, weil du deine Arbeitsstelle verloren hast oder ein Freund dir Unrecht getan hat oder du dich nicht wohlfühlst, musst du dich mit beiden Beinen auf den Boden stellen und im Glauben sagen, die Geschäfte laufen schlecht, aber alles ist gut. Gott ist immer noch auf dem Thron. Er ist der Herr, mein Versorger. Oder könntest du sagen, die ärztliche Diagnose war nicht gut, aber alles ist gut. Gott ist mein Helfer. Nichts wird mich aus seiner Hand reißen. Schließlich kam die Frau bei Elisa an und sagte ihm, dass der Sohn, den er ihm hier zugesagt hatte, gestorben war. Elisa ging hin, betete für den Jungen und dieser kam zurück ins Leben. Du musst erkennen, dass diese Frau in ihrer allerdunkelsten Stunde, auch als alles unmöglich erschien, sich weigerte, negativ zu werden und von Niederlage zu sprechen. Als Gehasi fragte, ist alles in Ordnung, hätte sie all das, was sie ganz sicher dachte, auch laut aussprechen können. Nein, ich befinde mich inmitten einer riesigen Tragödie. Ich stehe vor der größten Herausforderung meines Lebens. Keiner wäre ihr deswegen böse gewesen. Aber sie entschied sich, vom Sieg zu sprechen, auch wenn ihr Verstand mit Zweifeln bombardiert wurde. Sie hatte eine Wache für ihren Mund bestellt. Ihre Worte würden ihr keine Falle stellen. Wenn du verletzt bist, wenn du eine Enttäuschung erlebst und einen Verlust erlitten hast, musst du dasselbe tun wie sie. Sage im Glauben, alles ist gut. Vielleicht sieht es alles andere aus als gut. Vielleicht fühlt es sich alles andere als gut an. Rein menschlich gesehen hättest du Grund, dich zu beklagen, darüber zu sprechen, wie schlimm alles ist. Aber stattdessen erklärst du im Glauben, alles ist gut. Das ist der Zeitpunkt, an dem die stärkste Kraft im Universum sich ans Werk macht. Da drücken wir aus, dass wir wirklich Gott vertrauen. Da drücken wir aus, Gott sitzt auf dem Thron. Gott hat die Kontrolle. Gott wird's richten. Gott wird's machen. Probleme sind da, okay, aber alles ist gut, weil ich weiß, Gott ist gut und Gott steht auf meiner Seite. Das fand ich einfach stark. Jetzt möchte ich gern weitergehen, dass wir wirklich das aussprechen, dass wir das nicht nur wirklich einfach nur glauben, Gott ist gut, sondern dass wir es aussprechen. Deine Worte haben schöpferische Kraft. Das, was du aussprichst, das bekommst du. So heißt es zum Beispiel im Psalm 107, Vers 1, so sollen sagen die Erlösten des Herrn. Ne? Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten durch den Herrn. Wir sollen es sagen, wir sollen es ausdrücken. Upsa. Nicht nur einfach denken, nicht einfach nur glauben, nicht hoffen, sondern es aussprechen. Sprüche 13, Vers 2 sagt, man kann von der Frucht des Mundes Gutes essen. Ein Mensch, der Gutes sagt, lebt auch gut davon. Also es geht wieder um dieses Aussprechen. Und als Gott die Welt schuf, da hatte er die ganze Welt alles als Plan schon im Kopf. Er wusste genau, wie es werden wird. Aber es kam erst, als er es aussprach. Und er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er sprach und es geschah. Nicht vorher. Und so gibt es viele Bibelverse in der Bibel, die das immer wieder ausdrücken. Zum Beispiel, was habe ich hier? Psalm 91, Vers 2. Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ich sage zu dem Herrn. Oder ihr kennt die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Ne? Weiß nicht, ob es 20 Jahre waren, viele, viele Jahre hatte sie ihren Blutfluss und zu vielen Ärzten gegangen und keine Hilfe bekommen. Es wurde nur noch schlimmer. Und dann sagte sie zu sich, sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur Jesu Gewand berühre, werde ich gesund. Sie sagte es, sie tat es und dann geschah es. In Joel 4, Vers 10 heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark. Eine andere Übersetzung sagt, auch der Schwächste soll sagen, ich bin ein Held. Der Schwache sage, ich bin ein Kämpfer. Das, was wir sehen wollen, das sollen wir ausdrücken, nicht Niederlage ausdrücken. Ein anderes Beispiel ist der David. Der hat auch was gesagt. Wisst ihr, in welcher Situation er das gesagt hat? Als er gegen den Goliath kämpft. Also, David hat das getan, er hat es ausgesprochen. Als er vor Goliath stand, sah es unmöglich aus. Die Chancen standen schlecht für ihn. Er hätte leicht herumlaufen und sagen können, ich weiß, ich soll Goliath gegenüber treten, aber schaut ihn euch an, er ist doppelt so groß wie ich. Er hat mehr Erfahrung, ist besser ausgerüstet, hat mehr Talent. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Du kannst dir deine Bestimmung selbst ausreden. Negative Worte können dich daran hindern, die Person zu werden, zu der du geschaffen wurdest. David schaute Goliath in die Augen und sagte, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben. Beachte, dass David seinen Sieg prophezeite. Vielleicht verspürte er Angst, aber er sprach im Glauben. Ich kann David hören, wie er, während er auf Goliath entgegengeht, im Flüsterton bekräftigt, ich bin dazu imstande. Ich bin gesalbt, ich bin gerüstet. Wenn Gott für mich ist, wer sollte es wagen, gegen mich zu sein? Er hebt den Stein auf, wirft ihn mit seiner Schleuder und Goliath stürzt zu Boden. Er hat es gesagt, er hat vorher seinen Sieg prophezeit. Er hat es gesagt. Und dann gibt es zum Beispiel auch den Serubabel in der Bibel. Auch er hat gesprochen. Vor ihm war ein riesiger Berg. Es war wirklich schwierig. Er sollte unter dem Widerstand der Feinde den Tempel in Jerusalem aufbauen. Aber wie David sprach er nicht über den großen Berg, er sprach nicht darüber, dass es unmöglich war. Und es schien wirklich unmöglich zu sein, weil die Feinde rundherum so überzählig waren. Er sprach nicht darüber, dass es wohl nicht funktionieren könnte, sondern er sagte, das heißt in Sacharja 4, Vers 7, sagt er, wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden. Er prophezeite seine Zukunft. Der Berg sah groß aus, aber er erklärte, dass er geebnet werden würde. Und das ist das Prinzip. Sprich nicht über den Berg, sondern sprich zu dem Berg. Schau auf deinen Berg und sag, du kannst mich nicht besiegen. Du wirst einstürzen. Das Problem muss gehen. Das Problem ist nur vorübergehend. Du kannst zu dem Berg oder zu dem Problem sagen, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin das Kind des Allerhöchsten. Ich habe eine Geburtsurkunde, hast du sie nicht gesehen? Ich gehöre zum Herrn. Er hat das Weltall erschaffen. Er ist der Mächtige. Er ist mein Vater und er hat mich mit Gunst gekrönt. Oder du kannst sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Oder du kannst sagen, ich bin ein Überwinder, ich bin als Überwinder geboren. Du kannst mich nicht besiegen. Das heißt, prophezeie deinen Sieg, prophezeie deinen Durchbruch, sprich es aus. Prophezeie, dass du, was du im Glauben wirklich erwartest. Und jetzt zum Schluss würde ich, das ist wieder eine starke Aussage, wo wieder gesprochen wird und dann geschah es, was eigentlich unmöglich war. Das würde ich mit euch gerne zusammen angucken. Das ist in Hesekiels Vision. Hesekiel 37, Vers 1, folgende ist das. Auch da wieder, er spricht und es geschieht. Also die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsum herum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, er hat nicht gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen, ist ja alles tot. Was hat er gesagt? O Herr, Herr, du weißt es. Er hat nichts Negatives gesagt, ne? Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, also da sprach er es aus, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen und ein Knochen kam zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Ein paar Mal wird wirklich deutlich Gottes Absichten. Er spricht es ihm zu, das sollst du aussprechen. Und indem er das ausspricht, geschieht es. Und da heißt es wirklich, die Toten, die waren tot. Sie wurden lebendig, wurden auf ihre Füße gestellt und waren ein sehr, sehr großes Heer. Das ist die Macht der Worte. Das ist die Macht der Worte, die Gott uns so einfach auch geschenkt hat. Und zum Schluss würde ich gerne noch ein ermutigendes Beispiel hier aus dem Buch vorlesen. Da schreibt er, eine Freundin von mir fing schon sehr früh mit dem Rauchen an. Sie hatte immer wieder versucht, damit aufzuhören, aber es nicht geschafft. Sie sagte ständig, ich werde diese Sucht nie durchbrechen. Es ist zu schwer. Und wenn doch, werde ich sicher ganz schön zunehmen. Das ging jahrelang so. Eines Tages sagte jemand zu ihr, was ich dir gerade mitteile, nämlich, dass sie das, was sie sagte, ändern und siegweissagen solle. Sie begann zu sagen, ich rauche ungern. Ich kann den Geschmack von Nikotin nicht ertragen. Ich werde damit aufhören und nicht zunehmen. Sie sagte es jeden Tag aufs Neue. Selbst wenn sie rauchte und es genoss, sagte sie, ich kann es nicht ertragen zu rauchen. Sie sprach nicht darüber, wie sie war, sie sprach darüber, wie sie sein wollte. Ungefähr 3 Monate später bemerkte sie eines Morgens, dass die Zigarette seltsam, fast bitter schmeckte. Sie dachte, sie hätte eine schlechte Packung erwischt. Es wurde immer schlimmer. Einige Monate später war es so schlimm geworden, dass sie es nicht mehr ertragen konnte. Sie hörte auf zu rauchen und nahm nicht ein einziges Pfund zu. Heute ist sie völlig frei. Sie durchbrach die Sucht zum Teil mit Hilfe der Kraft ihrer Worte. Sie prophezeite ihre Zukunft. Hat mich sehr angesprochen. Ich möchte euch ermutigen, dass wir wirklich positive Worte sagen über unser eigenes Leben, aber auch für uns, unsere Geschwister, dass wir positiv, wirklich die positiven Dinge sagen, die wir sehen oder die wir vielleicht auch gerne sehen wollen, dass wir uns ermutigen. Nicht diese Kritikpunkte, klar, Kritik gibt es überall, aber es geht darum, dass wir einander ermutigen, dass wir uns eine positive, gute Zukunft voraussagen, dass wir wirklich jedem so das Positive zusprechen. Und selber auch füreinander. Und weil mich das so begeistert hat, habe ich hier von ihm noch ein weiteres Buch mir bestellt, das heißt, ich vertraue dir. Das sind 31 Proklamationen für dein Leben. Ganz positive Zusagen. Wer hat denn Interesse an so einem Buch? Ich würde es gern verschenken. Bitte schön, Günther. Bitte schön, Regina. Und das dritte ist am Büchertisch. Das könnt ihr kaufen, kostet 10 Euro. Ja, so danke ich jetzt zum Schluss noch und segne euch und dann beenden wir den Gottesdienst. Ich gebe dir das aber gerade noch.